Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Heute Vormittag mit einem Mann, den man durchaus als künstlerisches Multitalent bezeichnen kann, der sich sein ganzes Leben auch mit Fakes und Fälschungen beschäftigt hat, der inzwischen auf mehr als 100 Ausstellungen weltweit kommt. Guten Morgen und herzlich willkommen, Ernst Volland.
Guten Morgen.
Wie geht's Ihnen?
Mir geht's gut. Fühl mich wohl.
Ist 10 Uhr Ihre Zeit?
Eigentlich nicht.
Wann beginnt Ihre Zeit?
Abends.
Abends?
Ja, da bin ich.
18, 19, 20 Uhr?
Ja, aber nun bin ich mal hier um 10 Uhr, ist okay.
Okay, und wenn Sie jetzt nicht hier wären und in Berlin zu Hause wären, dann würde es am Nachmittag so allmählich
losgehen. Dann würde ich jetzt zu meinem Café radeln, würde mir dann Kaffee holen. Das ist in Kreuzberg, ich wohne in Steglitz, das ist eine halbe Stunde mit dem Fahrrad, dann bin ich ein bisschen unterwegs, dann ist da jemand auch, den ich kenne, wir stehen dann draußen und trinken Kaffee, unterhalten uns, dann fahre ich wieder zurück. Das wäre so am Mittag, würde ich machen. Da geht der Tag los bei mir.
Bedeutet im Übrigen auch, dass Sie eine wunderbare Kondition haben. Was hat Ihnen diese junge Ärztin prognostiziert, mit der Sie kürzlich eine Fahrradtour gemacht haben?
Nein, das wollen wir jetzt nicht. Das gehört ja jetzt nicht her.
Dann darf ich es vielleicht verklausuliert sagen. Also Sie haben eine relativ hohe Lebenserwartung.
Ja, wer weiß das schon. Also ich fühle mich fit, habe zum Beispiel keine Brille. Sie haben eine Brille.
Ja. Haben Sie keine Brille aus Eitelkeitsgründen oder weil Sie
nicht brauchen? Ich muss keine haben.
Ehrlich?
Ja, ich habe den sogenannten Goethe-Blick.
Was ist denn ein Goethe-Blick?
Ja, das heißt, Adenauer hatte den auch, ja. Haben eigentlich ganz viele, wissen es aber nicht. Das sind zwei unterschiedliche Sehstärken bei den Augen und die korrelieren sich und man sieht man scharf dann.
Okay. Was die Gesundheit angeht, wir leben ja nun in Zeiten von Corona und Sie gehören jetzt alterstechnisch auch zu einer Gruppe, die, glaube ich, geimpft werden kann oder geimpft werden soll. Wie sieht es da bei Ihnen aus?
Ich lasse mich impfen.
In jedem Fall?
In jedem Fall.
Termin steht schon fest?
Ja.
Okay.
Aber das muss ich ja nicht sagen, ne?
Das müssen Sie überhaupt nicht sagen. Und der Impfstoff steht auch schon fest?
Es ist übrigens
auch nicht sagen.
Es ist der bessere.
Okay. Würden Sie sich mit dem schlechteren auch impfen lassen?
Ja.
Weil?
Weil ich Leute kenne, die das gemacht haben. Unter anderem ein Professor der Gehirnchirurgie, der hat alles absolut im grünen Bereich. Außerdem bin ich nicht weiblich und nicht 40 Jahre alt.
Sind Sie jemand, der in dieser Corona-Zeit neue Ängste entwickelt hat, weil einem irgendwie so die Endlichkeit des eigenen Lebens besonders bewusst geworden ist? Oder ist es ganz anders bei Ihnen?
Das wäre auch ohne Corona passiert, meiner Meinung nach.
Ja.
Zum Beispiel, ich habe ein Buch gemacht, Die Kunst des Fake. Und da hat der Verlag mich angerufen und hat gesagt, Sie werden ja 75 am 4. Mai. Das feiern wir ganz groß. Da wusste ich, ich bin schon ganz schön alt.
Okay.
Als der Verlagstyp das sagte, da dachte ich, Mensch, werde ich schon 75. Ich fühle mich nicht so. Aber das machen ja alle. Man fühlt sich immer wie 35.
Und haben dann die Konsequenz für sich draus gezogen, an diesem 4. Mai gar nicht groß zu feiern?
Man kann doch nicht feiern.
Abgesehen,
klar. Man kann nicht feiern. Ich würde gerne nach Miltenberg-Bürgstadt fahren. Da gibt es ein schönes Hotel und ich würde einen schönen Wein trinken mit meiner Frau. Aber man kann da gar nicht hinfahren. Ich kriege keine Übernachtung privat. Ja. Also das wird wahrscheinlich nicht sein. Wir werden auch im Verlag keine Feier machen. Es geht einfach nicht. Aber darauf kann man auch verzichten.
Ernst Volland, Grafiker, Fotograf, Galerist, Kurator, Satiriker, Karikaturist. Ein Mann, der vor vielen Jahren in Deutschland bekannt und berühmt geworden ist. Mit dieser legendären Jägermeister-Geschichte. Ich trinke Jägermeister, weil mein Dealer zurzeit im Knast sitzt. Korrekt wiedergegeben?
Ernst Fast.
Bayern? Fast?
Also berühmt würde ich nicht sagen, bekannt. Ach so. Außerdem ist die Jägermeister-Reklame bekannt geworden, ich aber nicht. Also es ist immer so, die Kombination zwischen Name und Produkt, ja. Es ist bei Künstlern, die es ganz, ganz oben sind, heißt es, das ist ein Gerhard Richter, egal was man sieht. Ja. Bei mir heißt es, ach, Sie haben das gemacht, du hast das gemacht, Diego. Das wusste ich gar nicht. Ja, und so geht es mit vielen meiner Arbeiten, die sind relativ bekannt, aber der Name ist nicht so bekannt.
Okay, leiden Sie drunter?
Nee, ich leide da nicht mehr drunter. Ich habe da mal doch ganz schön drunter gelitten, aber das ist jetzt nicht das Thema. Es hängt damit zusammen, je bekannter man wird, umso mehr Türen kann man öffnen. Es dauert für mich manchmal, eine Tür zu öffnen. Also da habe ich Demütigen auch schon erfahren ohne Ende, aber das ist nun mal so.
Zum Beispiel?
Ja. Naja, ich bin nach Chile geflogen und da, weil mir jemand gesagt hat, ich könnte da im Goethe-Institut ausstellen, erstmal hinfliegen, ja. Und da sagte der Leiter vom Goethe-Institut, was wollen Sie denn eigentlich hier, ja? Ich sage, ich möchte gerne hier, das ist meine Arbeit, ja, von Gerhard Richter würde ich gerne mal eine Ausstellung machen, aber nicht von Ihnen.
So. Und dann sind Sie wieder zurückgeflogen?
Ja, aber, ja.
Auf eigene Kosten?
Alle auf eigene Kosten, aber ich war eingeladen von einem Freund, einem Theatermacher, der 20 Jahre in England im Exil war, in Chile lebt und der anderthalb Jahre im Knast unter Pinochet war.
Aha.
Gilt das nicht als jemand, den man kennt? Aha. Ist er eigentlich beschämend. So, und mehr möchte ich eigentlich darüber nicht sagen.
Okay, nochmal auf diese Jägermeister-Geschichte zu kommen. Es gab ja auch noch die Fortschreibung, ich trinke Jägermeister, weil ich ein richtiger Deutscher werden will. Wie fand eigentlich die Firma Jägermeister das alles?
Ja, das ist aber nicht von mir.
Das war nicht von Ihnen?
Nein, ein richtiger Deutsch. Ja, das haben ja viele probiert. Die haben die Jägermeister-Werbung persifliert. Ja, satirisch. Ganz, ganz viele. Aber ich bekam den Prozess. Und das hing damit zusammen, weil ich ein Kind, ein siebenjähriges Kind, mit der Ausstattung Jägermeister, mit der Anzeige produziert habe, als Satire ausgegeben habe. Da damals hat sogar das Gesundheitsministerium, also unser heute jetziger Herr Spahn, bei Jägermeister angerufen und hat gefragt, haben Sie die wirklich geschaltet, diese Werbung?
Aha.
Ja, mit einem siebenjährigen Kind, kann man ja sofort sehen. Also für mich war es eine Attacke gegen Alkoholmissbrauch, Jugendliche etc. Und das war auch in der Pardon und so ist es auch verstanden worden. Es kam dann zu einem Prozess und den hatten wir verloren in der ersten Instanz.
Und in der zweiten?
Bevor der zweiten ist das breit diskutiert worden, das Thema anhand dieses Motives als Plakat in den damaligen sozialen Medien, Lehrern. Und dann hat Jägermeister gesagt, okay, jetzt weiß jetzt jeder, dass er nicht von uns ist. Wir zahlen alles und hat alles zurückgezogen. Deswegen kam es gar nicht zum zweiten Prozess.
Bedeutet die Geschichte, alles in allem ist einigermaßen glimpflich für Sie ausgegangen?
Für Jägermeister glimpflich.
Weil?
Naja, es wurde behauptet, er hätte Umsatzschäden und sowas, sein Image wäre demoliert, ja. Also eigentlich sah das nicht für Jägermeister gut aus. Für mich sah es gut aus, weil wenn man so eine Attacke startet, ja, muss man dann wieder nochmal angreifen und ich hatte Wirkung. Das ist es doch, man hat Wirkung, ohne dass ich das vorher wusste. Ja, es ist so, ich bin ich habe ja nicht viel. Ich habe einen Stift, ich habe eine Schere und sowas. Ja, ich habe vielleicht noch ein Studio und dann mache ich was. Was hat Jägermeister? Die Machtverhältnisse, ja. Und man kann mit der Methode, mit der ich arbeite, Sie haben vorhin gesagt, ein begnadeter Provokateur. Ich will nicht begnadet provozieren, sondern ich will auf was hinweisen. Wenn ich bewusst begnadet provozieren wollte, dann wird's schief gehen. Man kann sich das nicht aussuchen. Ich bin manchmal selbst überrascht, dass ich da mal einen Prozess kriege oder sowas. Ja?
SWR1, Leute, heute Vormittag mit Ernst Volland, der seit mehr als 50 Jahren in Berlin lebt und den man frage, als 68er bezeichnen könnte?
Ja,
ja,
ich finde die Zeit nämlich sehr wichtig, 68.
War Ihre erste Ausstellung in Berlin damals?
Ja, ich hatte noch gar nicht studiert und hatte dann schon eine Ausstellung. Und konnte ein Buch veröffentlichen.
Aha.
Mit Gedichten eines Freundes. Und das ist natürlich ein Grund, dann auch in Berlin zu bleiben. Aber war nicht der einzige Grund, sondern es war eben die Straße, es waren die Kommunen etc.
Sie haben selbst in der Kommune gelebt?
Ich habe sogar eine mitgegründet, ja, die Kommune 23, nicht die Kommune. Die in der Cottbuser Straße in Kreuzberg in Nummer 23 war. Das war die Location, das war eine Fabriketage. Ja, und dann hat man dann eben dann alles gemacht, was man so machen konnte.
Und wer waren die anderen, die da mit?
Die konnte man nicht.
Ach so.
Also es ist ja so, die Kommune 1 und 2, die sind natürlich über die Medien sehr bekannt geworden. Das war dann der Prototyp. Und da gab es aber sehr viele andere Kommunen, gab es auch, die gegründet wurden. Das war die Zeit. Offene Türen, man ist ausgegangen, weil man wollte. Man hat kommuniziert, man hat die Bücher getauscht, man hatte kein Eigentum und so weiter. Das war damals ein Experiment.
Und keinerlei Rückzugsmöglichkeit?
Nein, die Toilettentür war offen.
Auch noch?
Das hat man ausgehalten, eine Zeit lang.
Wie fanden Sie das alles so im Paket?
Man wollte das. Im Nachhinein ist es etwas skurril.
Ja.
Heute würde ich das nicht machen wollen. Heute brauche ich dann mein eigenes Zimmer, wenn ich auch im Hotel bin, dann möchte ich nicht unbedingt mit jemandem zusammen in einem Bett liegen. Ja. Es sei denn, das ist eine Frau, die ich kenne.
Ja, gut. Also, aber sagen Sie mal, diese andere Geschichte, die lief ja auch unter diesem Logo Freiheit, Selbstverwirklichung, Sexualität. Wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment.
Ja, da wurde viel geredet, also Gruppensex etc., aber das ist alles nur Gequatsche gewesen. Das hat die Bild-Zeitung geschrieben, um das ein bisschen auch zu diffamieren. Nein, es war ein politischer Aufbruch. Man muss sich vorstellen, vorher war die Glocke der Adenauer-Zeit, ja, und dann war das wie eine Explosion, alles auf die Straße. Das war schon was Besonderes. Und es waren ja zwei Säulen, die Studentenbewegung. Einmal war das ja die nicht aufgearbeitete Nazi-Zeit, die Eltern. Das zweite war der Vietnamkrieg. Und das dritte ist natürlich ganz wichtig, das war die Frauenemanzipation. Ja. Und davon leben wir ja noch heute. Zum Beispiel in der Karikatur, Satire, die Frankfurter Schule, die neue Frankfurter Schule, ja, die haben ein bisschen Luft reingebracht in die Demokratie, ja, Lockerungsübung. Ja.
Gerhard Richter und Bernstein,
ja, die waren damals ganz wichtig für eine gewisse Lockerung der ganzen Kultur.
Wie politisch waren Sie eigentlich damals, oder anders gefragt, waren Sie jemals in der Gefahr, beispielsweise den radikalsten aller Wege zu gehen, den die RAF damals dann gegangen ist?
In der Gefahr bestand jeder. Man war da schon sehr radikal, weil der Frust auch sehr groß war durch die Eltern, den Vater meistens Nazi etc. Und das wollte man einfach anders machen. Und ich habe dann einen Verlag gegründet, der hat maoistische Literatur verbreitet. Ja, sowas zum Beispiel. Da sind aber drei Ausgaben, dann ist der Mitarbeiter mit der Kasse abgehauen. Okay. Ja.
Und das war's dann mit Mao Zedong.
Verlag die Epoche natürlich.
Okay.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
SWR 1 Leute, der Vormittag mit Ernst Volland. Den irgendjemand mal einen linken widerständlerischen Ein-Mann-Betrieb genannt hat. Zutreffende Charakterisierung?
Ja, sehe ich schon. Ich sehe mich als Einzelgänger, der irgendwas versucht. Und bei mir ist es so, dass ich habe ja keinen Auftrag. Ja? Ja. Ich mache es alles in meinem eigenen Auftrag. Ich habe eine Idee, produziere die oder wenn ich einen Fake mache, versuche ich den zu organisieren. Und dann...
Und wer verkauft Ihre Geschichten?
Verkaufen?
Naja, Sie müssen ja von irgendwas leben.
Das ist ganz schwierig. Also, ich bin ja auch Künstler, ich produziere ja etwas, ich mache Bilder, große Bilder, ich beschäftige mich mit Fotografie, bin eigentlich kein Fotograf. Und da habe ich eine Serie eingebrannte Bilder, aber die sind eben sehr schwer zu verkaufen. Ja. Die sind schwierig. Und ich bin sozusagen am Kunstmarkt nicht präsent, aber ab und zu gibt es einen Freund oder es gibt eine Gelegenheit, da wird mal ein Bild verkauft.
Ja. Haben oder hatten Sie so klassische Mäzene auch, die an Sie geglaubt haben und
Nein.
Sie dann finanziert haben?
Das hängt damit zusammen, dass ich also das auch nicht gepflegt habe. Also ich habe ja mit fantastischen Zeichnungen angefangen, hatte da eine Ausstellung. Und dann kam aber die Studentenbewegung und das hat mich also radikalisiert, auch künstlerisch. Ich habe dann Karikaturen gezeichnet für die Bewegung, habe Plakate gemacht, ja. Schon sehr früh, Anfang der 70er Jahre, um auf bestimmte Missstände hinzuweisen. Und diese Plakate, die hat natürlich kein Kunstsammler gesammelt, sondern Okay. Die waren für den Alltag. Aber was interessant ist, einige Museen haben die gesammelt, beziehungsweise haben welche von mir gekauft. Die sind jetzt museal, die Plakate von früher.
Von Angela Merkel stammt der Satz, wenn man durch die Wand will, gewinnt immer die Wand. Wie finden Sie den Satz?
Völlig falsch. Wenn man durch die Wand will, muss man es versuchen. Man kommt da schon irgendwann mal durch.
Wie oft haben Sie es versucht?
Ich versuche es dauernd noch. Ich lasse nicht nach.
Und wie oft ist es gelungen, durchzukommen und wie oft sind Sie gescheitert?
Da muss man mein Buch lesen, zum Beispiel Die Kunst des Fake. Da bin ich manchmal gescheitert, weil das nicht möglich war, den Fake durchzuziehen, aber oft bin ich durchgekommen mit dem Fake.
Der wichtigste Fake im Rückblick?
Kann ich nicht sagen. Es gibt so viele unterschiedliche Fakes, ja. Also wenn ich zum Beispiel in die Rolle eines 8-jährigen Jungen schlüpfe und Gott zeichne, also der zeichnet Gott, eine Familie dazu erfinde für den Jungen und die schreiben an Bischöfe, an Religionsgemeinschaften und schicken diesen Kardinal oder Bischof die Zeichnung mit der Bemerkung, unser Junge fragt, wie sieht Gott aus, wir wissen es nicht, lieber Herr Kardinal Meißner, wissen Sie das? Aha. Ja. Dann antwortet der, die Zeichnung ist von mir, die ist real. Ich zeichne dann wie ein 8-jähriger Junge. Ja. Wenn ich als Ernst Volland Gott gezeichnet hätte und das an Kardinal Meissner geschickt hätte, hätte er nie geantwortet. Also das ist die List, das ist der Trick, das, und das finde ich gelungen, dass ich eine Antwort bekomme.
Was hat denn der verstorbene Kardinal Meissner, der zum Schluss dann in Köln war, was hat denn der geantwortet?
Ja, mein lieber Junge, schön, dass du mir schreibst und so. Grüße deine Eltern. Ja, das hast du gut gemacht. Der liebe Gott, schön und so. Also er hat um heißen Brei rumgeredet. Ja.
Ja.
Er weiß ja auch nicht, wie Gott aussieht.
Die Kunst des Fake, das ist der Titel des gerade rausgekommenen Buchs von Ernst Volland, ein Künstler, der schon immer eine relativ große Affinität zu Fälschungen und zu Fakes gehabt hat. Wenn wir uns dem französischen Künstler Blaise Vincent zuwenden, den Sie erfunden haben, war das eine spontane Idee nach, ich weiß nicht, 3,5 Gläsern Rotwein?
Nein, das war eine Reaktion auf eine Zerstörung einer Ausstellung in Berlin meiner Plakate. Das war eine offizielle Ausstellung. Da ist die Polizei gekommen und hat alles zerstört.
Warum?
Tja, das ist eine große Frage. Angeblich habe ich NS-Zeichen gezeigt und jüdische Mitbürger haben sich beschwert. So war die offizielle Version. Aber wir wissen es nicht. Ich hatte damals zwei gute Anwälte, Schilly und Klaus Eschen. Und die haben das auch nicht rausbekommen, was da gewesen ist. Es war ein Überfall. Ich hatte damals den Bundespräsidenten Karl Carstens karikiert mit einem Stahlhelm etc. Der war ja NS-Mitglied und sowas. Und ich war empört darüber, dass Carstens überhaupt 1979 noch Bundespräsident werden konnte, ja, so viele Jahre. Das ist ein Esse, ja, und so weiter. Und die Solidarität und die Reaktion auf diese Zerstörung innerhalb dieser sich doch sehr prominent gerierenden Kunstszene, Museumsszene in Berlin, war null. Das, und dann habe ich gesagt, den lege ich ein Ei ins Nest und habe diesen Künstler von Blaise Vincent. Blaise klingt sehr französisch, schön. Vincent ist Vincent van Gogh. Hat natürlich erstmal keiner gemerkt, ja, nur als es dann aufgeflogen
Was
ist.
Hatte der für eine Legende, dieser Künstler?
Der hatte ein bisschen London, ein bisschen New York und war eben gerade frisch aus Berlin gekommen. Wenn ich jetzt einen aus Helmstedt genommen hätte, einen Künstler, der hätte niemand interessiert. Also ich habe Butter bei die Fische gebracht. Ne?
Wer hat den gespielt?
Den hat ein Jugoslawe gespielt, der zum Glück Französisch und Englisch konnte, weil er wurde ab und zu mal auf Englisch angesprochen von irgendwelchen Leuten, die an ihm interessiert waren. Und der konnte Kontrabass spielen und hat bei der Eröffnung gespielt.
Aha.
Also manchmal mussten wir den einfach haben. Ich dachte, ich komme ohne ihn aus. Aber er bekam plötzlich eine Präsenz. Der wollte zum Beispiel eine Museumsfrau, wollte den Atelier besuchen. Der hatte gar kein Atelier. Da bin ich in seine Wohnung, habe den Teppich beiseite geschoben, habe ein paar Farbtöpfe hingestellt und dann hat die gesagt, und ein paar Bilder, so Fragmente.
Ja.
Und dann haben die zusammen eine geraucht. Ja. Und dann hat sie gesagt, ja, wir kaufen. Ja, sowas in der Richtung. Ja.
Also die Bilder des Künstlers Vincent haben Sie gemalt?
Die habe ich an zwei Nächten gemalt, kurz vor der Öffnung. Einige Bilder waren noch nass.
Okay.
Und wir haben die dann auch, es war in einer kleinen Galerie im Kreuzberg, der Galerie am Schurmesseplatz, und der Galerist Werner Tamm hatte damals mitgespielt. Das war natürlich gut. Es haben einige gewusst. Ich wusste gar nicht, dass das ein Fake wird. Wir haben einfach dieses Experiment gemacht. Ja, den Begriff Fake gab es damals ja gar nicht. Der ist ja jetzt erst virulent und inflationär. So, und dann haben wir den gepusht, wie man das machen muss. Also, wir haben versucht, einen Artikel in den Tagesspiegel zu kriegen. Und als der dann kam, eine halbe Seite, war das natürlich wunderbar.
Klar.
Diesen Artikel habe ich dann anonym natürlich als Blaise Vincent dem Kultussenator geschickt. Der antwortete nach zwei Tagen, ich war in Ihrer Ausstellung. Toll, dass Sie da sind. Berlin braucht solche Leute. Also sowas in dieser Richtung.
Okay.
Ja. Dann haben wir ihm einen Preis verliehen. Einen französischen Preis, den es gar nicht gibt, wieder in der Presse. Und so haben wir ihn Stück für Stück aufgebaut, ja. Und dann, im Übrigen waren einige von diesen Bildern, das waren insgesamt 9 große Bilder, waren alle ziemlich teuer, haben wir ausgewiesen, gehört der Museum Paris, der und dem Museum gab es auch nicht. Es war also alles ein riesen Fake.
Ernst Volland, unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, weil wir vorhin über Fälschungen gesprochen haben, wie oft sind Sie schon mit Helmut Berger verwechselt worden?
Als ich noch mal gut aussah, früher war das so. Aber das war nur bis von 20 bis 25.
Okay, also ein paar Jahre ist es schon her.
Danach war es Netzer.
Günter Netzer?
Günter Netzer, ja. Aber als mir dann man mir einen Ball brachte, den Fußball, dann sollte ich ein paar Stöckchen. Gut, dann war ich es nicht mehr.
Okay. Gérard Depardieu?
Nach 15 Kilo Gewichtszunahme war es dann oft Gérard Depardieu. Allerdings nur in Deutschland, in Frankreich nie. Also aha, zum Beispiel, wenn ich mich auf der Berlinale rumtrieb, manchmal, da bin ich direkt angefragt worden oder gefragt worden auf der Straße. Hallo, Herr Depardieu. Sowas in der Richtung. Aber ich kann es eigentlich gar nicht mehr glauben. Das ist ja schon ein paar Jahre her.
Haben Sie es aufgeklärt dann in solchen Situationen?
Manchmal nicht. Also ich habe irgendwie, glaube ich, ein Gesicht, das hat man schon mal gesehen. Aha. Also es ist schon oft passiert, dass ich im Zug sitze und es spricht mich jemand an und sagt, ich habe sie schon mal irgendwo gesehen, also im Fernsehen oder so. Ja. Dann sage ich, ja, das stimmt. Ich bin in einer Sendung alle 14 Tage, ZDF, 18 Uhr, das kleine Schwein. Ja, ich spiele das kleine Schwein. Ah, interessant. Ja, sehr interessant. Wann war das nochmal? 18 Uhr, ZDF, alle 14. Ja, ich gucke das dann. Okay. Ja, und dann verschwinde ich wieder.
Hat sie schon mal jemand mit Donald Trump verwechselt?
Auch schon, ja.
Und wie war das?
Das war in Israel, auf dem Markt, auf einem palästinensischen Markt.
Okay.
Und da war ich aber auch Superman. Und da hat mich einer mit Beethoven sogar verglichen.
Verglichen oder verwechselt?
Eine Frau hat mir gesagt, ich erinnere sie an Beethoven. Mhm. Das war auch in Israel. Also es ist alles möglich. Inzwischen, früher war das etwas zielgenauer.
Also wir wollten oder wir müssen noch die Geschichte des französischen Künstlers Blaise Vincent aufklären, also der, den Sie erfunden hatten, der den Kunstmarkt aufgemischt hat, da ist auch Kohle hin und her geflossen, weil Bilder von dem, von Ihnen gemalt wurden, verkauft. Zu welchem Ende kam das dann?
Also das Entscheidende war, dass wir ein Bild in die Nationalgalerie drücken konnten, mit einem gewissen Geschick. Und dieses Bild befindet sich immer noch in der Nationalgalerie. Ich habe vor einigen Jahren mal recherchiert. Ich dachte, die haben das irgendwie elegant verschwinden lassen. Haben sie nicht. Sie haben jetzt, früher hieß es Blaise Vincent. Inzwischen weiß man, dass ich das gemalt habe. Jetzt steht ein Doppelname in den Archiven, in den Archivblättern. Blaise Vincent, Ernst Volland.
Okay. Gab es da noch einen Prozess? Juristische
Auseinandersetzung? Nein, es gab aber große Bitternis in der Nationalgalerie, dass sie darauf reingefallen sind, ja. Und Bitternis auch bei Leuten, die wilde Malerei, also professionell gemacht haben, ja, damals. Es gab aber eine ganze Menge Leute, die haben sich tierisch gefreut, Künstler, dass ich denen so ein Ei ins Nest gelegt habe.
Sie sind jemand, der ja immer auch mit Fälschungen kreativ gespielt, gearbeitet hat und gleichwohl sind Sie einer, der Wert darauf legt, nicht Fälscher genannt zu werden. Warum?
Weil ich nicht fälsche. Es ist ganz was anderes. Also es gibt Kunstfälschungen, es gibt auch in meinem Buch Die Kunst des Fakes gibt es einige Fotografiefälschungen oder Retuschen, die ich aufgreife, weil ich kenne mich in Fotografie ganz gut aus, bin übrigens selber kein Fotograf, sondern ich arbeite mit Fotografie und habe eine Fotoagentur. Ich kenne mich ein bisschen aus, also mit Fotografie. Und der Fälscher, der Kunstfälscher, der will eigentlich nur Geld verdienen. Der kopiert etwas, will Geld verdienen und will anonym bleiben. Ich als Faker simuliere eine Situation, spiele sie durch und sage hinterher, guck mal, was da gewesen ist. Ich habe nur alles gespielt. Aha. Und dann reden wir drüber. Okay. Das ist der Unterschied.
Ich weiß gar nicht, schreiben Sie noch gefakte Briefe an XYZ?
Das habe ich alles durchgespielt. Ich habe vorhin erzählt, dass ich geschrieben habe als Marco. Marco hat ja Gott gezeichnet und dann wurde die Briefe verschickt. Und da das so gut funktionierte, habe ich es gleich nochmal mit dem Teufel versucht. Da kamen noch mehr Antworten aus verschiedenen Religionen. Ich festgestellt, dass die Buddhisten dabei, dass sie gar keinen Teufel kennen und solche Sachen. Aha. Ja, aber das ist nur ein Nebenschauplatz. Und dann habe ich den Marco auch noch auf dem Panzer gezeichnet, 9 Jahre, und wollte nach Afghanistan und zur Bundeswehr. Und da haben doch einige Bundestagsabgeordnete, auch das Büro Schäuble, ganz seriös geantwortet, noch geht es nicht. Er ist ein lieber Junge mit 9 Jahren, aber bald darf er, erst ab 16.
Okay, das haben Sie dann auch gleichzügig veröffentlicht oder haben Sie es erst mal gesammelt?
Ich habe es erstmal gesammelt und habe es in meinem Taz-Blog dann veröffentlicht, teilweise.
Den ja. Sie jetzt auch schon geraume Zeit
haben. Ja, den mache ich schon 15 Jahre und da kann man das alles nochmal nachlesen. Und in meinem Buch habe ich dann die wichtigsten Antworten leider anonym veröffentlicht, weil das sind ja alles Briefe und das ist ein Briefgeheimnis, sodass ich also schreiben musste, ein bekannter Politiker aus der Zeit oder sowas. Ja. Also die Namen durfte ich nicht nennen.
Sie haben, um nochmal auf die religiöse Seite zu kommen und auf die Teufelsgeschichte, Sie haben mal geschrieben, ich bin alleinerziehende Mutter, meine Tochter hat unaufgefordert den Teufel gemalt. Was soll ich tun?
Ja. Hat das Kind geschrieben und das habe ich aber geschrieben. Habe ich erfunden.
Ja, klar. Wie haben die katholischen Vertreter reagiert?
Ja, die haben geschrieben, das ist genauso wie beim Gott, das ist eine schöne Zeichnung, aber wir müssen leider sagen, das ist eine Figur, die hat sich entwickelt, aber eigentlich gibt es den nicht.
Okay. Wie hat die evangelische Kirche reagiert? Genauso?
Ja, genau das Gleiche.
Okay. Die Buddhisten haben gesagt, es gibt den Teufel nicht.
Es gibt den Teufel nicht. Ja.
Haben Sie auch mit der muslimischen Fraktion Kontakt aufgenommen?
Ja, mit allen. Und die haben geschrieben, sie werden sich mit diesem Problem beschäftigen und antworten dann wieder. Sowas in der Richtung, ja.
Okay. Und irgendwann war es dann auch gut damit und dann war der Haken dran und Briefe haben Sie
keine. Nein, ich habe dann nochmal eine zweite Version losgeschickt, einige Jahre später. Die habe ich speziell an Journalisten geschickt, verschiedene Zeitungen, und da habe ich drei Frauen erfunden, eine ohne Doktortitel, eine mit Doktortitel und eine Frau Professor Doktor. Aha. Und die haben dann per Leserbrief Artikel kommentiert, die ziemlich rechtslastig waren oder haben teilweise positiv geschrieben und negativ. Also fast immer wurde geantwortet auf Frau Doktor, Professor Doktor bekam eine Antwort, die anderen weniger.
Echt?
Ja, und sogar wurden Leserbriefe veröffentlicht von Frau Professor Dr. Petkoff hieß die.
Okay. Das ist ja eine Geschichte, die man eigentlich nochmal aufgreifen könnte.
Unbedingt. Oder? Ja. Das ist schon verrückt. Ja, aber das ist diese Titelgeilheit, ja. Und ich habe bewusst Frauen genommen.
Wir haben die Mail bekommen eines Hörers, der sich dafür interessiert, was eigentlich aus Blaise Vincent, dem Künstler, den Sie erfunden haben, geworden ist, also der die Rolle damals gespielt hat?
Ja, wir mussten leider diesen Fake abbrechen, weil ein Galerist irgendwas gerochen hat. Es gab einen Galerist, der kam auf die Galerie zu und sagte, er würde ganz gerne eine Edition mit dem Künstler machen, mit anderen bekannten Künstlern. Und er braucht gar nicht viel machen, nur eine kurze Skizze und der Rest wird dann erledigt. Und dann hat er das veröffentlicht in einer Kunstzeitung und dann kam ein Journalist und rief ihn an und sagte, dass irgendwas faul mit diesem Blaise Vincent. Okay. Und dann hat er nicht mehr losgelassen, hat also einen Eilbrief geschickt und wollte den Staatsanwalt auf uns schicken und so. Und dann haben wir überlegt, was machen wir? Wir müssen an die Öffentlichkeit und haben das dann geöffnet und haben dann eine neue Ausstellung gemacht und alles dokumentiert.
Okay.
Der Künstler, der immer auch oft nicht mitspielen wollte, der hat gar keine Lust dazu, der lebt heute in Ljubljana und spielt Kontrabass dort im Orchester. Okay. Als Honorar habe ich ihm meinen Kontrabass gegeben, den ich damals nicht mehr brauchte.
Wunderbar. Und Ihnen hat es die ein oder andere Tür in diesem deutschen und Berliner Kunstmarkt zugemacht.
Man kann sie aber wieder aufmachen.
Ach so, haben Sie da Hoffnung?
Warum denn nicht? Ja? Ich bin ja nicht nur Faker. Ich habe ja auch künstlerische Werke, die man ausstellen kann.
Ja.
Eingebrannte Bilder, Buntstiftbilder, alles noch sehr preiswert.
Stimmt eigentlich die Geschichte, dass Sie mal im Haus einer ehemaligen Picasso-Geliebten übernachtet haben und da standen so ein paar echte und edle Picassos rum?
Meinen Sie, die standen nicht rum, die lagen rum.
Die lagen?
Und nicht nur Picassos, sondern auch andere berühmte Künstler, Modigliani etc. Das war natürlich aber Ende der 60er Jahre.
Aha.
Das war das Haus von Dora Maar. Ja.
Okay.
Und ich trampte und da hat mich ein Ehepaar mitgenommen aus Südafrika. Und die wollten mich eigentlich nur 20 Kilometer mitnehmen, ja. Und dann wurde es dunkel, dann haben die mich einfach eingeladen, aber die können bei uns übernachten. Und wo ich schlief, unten am Dachboden, lagen diese ganzen Kunstwerke original rum. Die Versuchung war sehr groß, da was mitzunehmen.
Sie beantworten die Frage, die ich jetzt gerade gestellt hätte. Die Versuchung sehr, sehr groß. Aber Sie haben es nicht gemacht.
Ich kam dann morgens runter. Ich hatte auch nur ganz kleines Gepäck. Ich hatte immer nachts überlegt, wie kann ich das schaffen, dass ich das rausbringe?
Ja.
Hab's dann auch nicht gemacht. Wollte ein Bild sogar zerschneiden. Aber dann blitzte das Messer im Mondschein und dann habe ich es gelassen.
Okay.
Ja. Und dann, als ich dann runterkam zum Frühstück, hatte mich der angeguckt und hat gesagt, naja, Sie sind der Versuchung widerstanden. Sie haben, ne, da oben liegen Sachen. Ne?
Dann gibt's noch, das können wir im Detail jetzt nicht mehr aufdröseln, eine Geschichte, die auch in diesem Buch Die Kunst des Fake aufgeführt wird. Harry Belafonte, der große Musiker und Sänger, hat mal 100 ihrer Ronald Reagan Postkarten gekauft. Stimmt's?
Das ist aber, hat mit Fake eigentlich nichts zu tun. Sondern der wollte mich kennenlernen in 80er, Mitte der 80er Jahre, weil er ein Friedenspapst war. Ich sehe das nicht negativ und hatte das irgendwie gesehen. Und der Manager hatte mich angerufen, hatte mich dann eingeladen, mit meiner damaligen Gattin zu einem Konzert zu kommen, erste Reihe. Und dann gab es einen kleinen Plausch dann in der Garderobe. Aha. Und dann hat er gesagt, zeig dir mal. Und dann hat er 100 Postkarten gekauft von Reagan und hat gesagt, die schicke ich all meinen Freunden.
Sehr schön. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Gerne wieder.
Eins gehört.